Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Und da ist sie, die Folge 69 im schlüpfrigsten Musikpodcast, den es gibt. Herzlich willkommen. Und weil Jan und ich uns natürlich viele Gedanken gemacht haben, was machen wir bei Folge 69, haben wir etwas gemacht, was wir uns schon lange vorgenommen haben.
Oh, jetzt wird's ganz eklig.
Wir haben uns aber noch nicht so richtig dran getraut. Wir haben ja schon zwei Special-Jahre gemacht, nämlich 91 und 94. Und haben wir gesagt, wir wollen ja auf jeden Fall noch ein Special zu den 80ern machen. Gerade noch die Kurve.
Okay, ja, ein Glück.
Und deshalb fangen wir jetzt mal an mit einer Folge zum Jahr 1980. Herzlich willkommen dazu. Und Jan und ich freuen uns seit Tagen schon auf diese Sendung, weil wir haben uns beide dann natürlich so richtig, sind wir mit dem Flachkörper rein in dieses Jahr und haben festgestellt, alter Schwede, 1980 war verdammt nochmal eine Menge los. So, und um euch schon mal so ein bisschen einzustimmen auf dieses Jahr musikalisch, habe ich für euch eine kleine Collage gebastelt. 1980 in Deutschland, falls ihr das vergessen habt, das klang so.
Du musst doch nur die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Der wilde, wilde Westen.
Santa Maria. So. So eklig war 1980. Also da ist wirklich von bis alles mit dabei. Jan, das wird eine tolle Folge.
Genau, und um, dachte ich, vielleicht auch so ein bisschen das Lebensgefühl von 1980, ne? Also ich bin Baujahr 79, aber um uns, deswegen habe ich diese Zeit noch nicht so rational natürlich mitbekommen, aber um vielleicht so ein bisschen zu probieren, auch dieses musikalische Jahr so ein bisschen einzuordnen, gefühlsmäßig, wo hat das eigentlich stattgefunden, habe ich mal so ein paar Eckdaten rausgesucht, ein paar Sachen, die 1980 waren.
Geil, ich auch.
Wir können ja uns mal ergänzen. Ja. Also erstmal politisch. Die Uhr der CSR marschieren in Afghanistan ein.
Genau, da ganz kurz. Wer waren denn die drei großen handelnden Personen 1980? Kanzler in Deutschland, US-Präsident und vor allen Dingen der Führer der Sowjetunion.
Also in
der
Deutschland
Zeit
war es Helmut Schmidt.
Ja.
Der hat nämlich die Bundestagswahl gegen Franz Josef Strauß gewonnen.
Richtig.
UdSSR, keine Ahnung.
Brezhnev.
Und bei den Amerikanern müsste ich raten.
War auch Wahljahr, sind also zwei quasi.
War das Carter?
Ja, Jimmy Carter, und hat dann die Wahl verloren gegen den ersten Schauspieler, der angetreten ist.
Reagan.
Ronald Reagan, genau. Das waren so die drei großen. Und dieser Einmarsch der UdSSR in Afghanistan war ja deutliche Verschärfung des Ost-West-Konflikts, der in den 70er Jahren eigentlich so ein bisschen Ruhe hatte.
Lustigerweise, Fun Fact, ich weiß nicht, ob du das auch rausgesucht hast, Helmut Schmidt wiedergewählt. Weißt du, was sein Slogan war?
Nee.
Mut zur Zukunft. Also,
oh,
die haben immer noch die gleiche Werbeagentur bis heute.
Sehr schön.
Lustigerweise auch erste Bundestagswahl mit den Grünen. 1980 wurden die Grünen gegründet. Weißt du, wie viel Prozent die geholt haben bei der ersten Bundestagswahl?
Nein.
1,5%.
Nicht ganz reingekommen.
Und ich habe noch rausgefunden, die Sommerzeit wurde eingeführt in Deutschland, haben sich dann angeschlossen einigen anderen europäischen Ländern.
Ja.
Und,
absolutes ganz Hassthema ja in Deutschland.
Ja, genau. Jetzt nicht, überhaupt nicht lustig, genauso unlustig wie UdSSR marschieren in Afghanistan, ein Oktoberfestattentat mit 13 Toten.
Jo.
Bisschen lustiger beziehungsweise spannender, ich habe nochmal geguckt, wir waren Europameister.
Zweimal Rubesch gegen Belgien.
Wer war deutscher Meister damals?
Bayern.
Bayern. Und ich habe mal
vor dem HSV übrigens.
Das,
ekligerweise.
Das war ja eine ganz andere Zeit.
So.
Und ich habe mal geguckt, Top-Filme in dem Jahr.
Oh, geil.
Hast du ein paar auf dem Zettel?
Ich war -3, Junge.
Ja, aber also ich sag mal, Imperium schlägt zurück.
Oh, ja.
Shining.
Krass.
Und Blues Brothers.
Oh, stimmt, Blues Brothers.
Dieses TH habe ich wunderbar hinbekommen. Und richtig, dann ein Film, der für, glaube ich, jeden Jugendlichen später, zumindest bei mir, in der Frühpubertät eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Stil.
Nein, La Boom.
Oh, die Fete.
Oh, was war ich verliebt
Sophie
in die.
Marceau.
Oh, war ich in die verliebt,
ja,
als ich 10, 11, 12
ja,
war.
Ja, die
so
war scharf, das ist richtig.
Ja, ich weiß, ich würde in dem Alter nicht scharf, aber man hat es war so eine Schwärmerei. So, ich konnte das gar nicht gut gucken, muss ich sagen.
Was damals auch interessant war, wenn man sich gerade anguckt, was eben jetzt gerade los ist mit den Olympischen Winterspielen, die ja aktuell laufen in Peking, waren damals Olympische Sommerspiele in Moskau
und
ausgerechnet. Und das wurde ja ganz hart boykottiert, ne, von den USA und auch von vielen anderen Ländern. sind schon ein paar Parallelen da. Was ich sehr witzig fand, noch, was ich noch gesehen habe, 1980, was so ein bisschen klar macht, wie weit wir davon entfernt sind, digital. ARD und ZDF haben 1980 ein Projekt gestartet, ein gemeinsames, und es heißt Videotext. Videotext ging 1980 an den Start. Das ist doch schön, oder? Meine Güte, was habe ich damals Videotext ab und an nochmal durchgeguckt nach irgendwelchen Fußballmeldungen und so.
Aber auch da vielleicht nur, um einen kurzen Schlenker gerade nochmal zu machen, wie diese Zeit rast. Ich weiß nicht, jetzt ist ja bei Netflix dieser Film Tommy und ja. Pamela Anderson. Da habe ich jetzt in einer süddeutschen Artikel drüber gelesen. Das war ja das erste virale Pornovideo und dass Tommy und Pamela Anderson in ihrem Anwesen da irgendwo in Hollywood, als sie das gehört haben, erstmal in die Bibliothek gehen mussten, um Internet zu haben, um zu gucken, was ist da eigentlich im Netz jetzt von uns zu sehen. Also das ist jetzt nicht 40 Jahre her oder 42 Jahre, sondern das ist, wie lange ist das her? 20, 18, 15?
Ja, das war Ende der 90er.
Genau, so. Also man macht sich das gar nicht mehr so klar, wo man diese Dinger hier dabei hat. Damals in so einem Promi-Haus war jetzt nicht irgendwie Internet, ne?
Und ganz kurz nochmal die witzigste Story dabei. Das wurde ja geklaut bei einem Einbruch. Ne, sie sind eingebrochen in das Haus von Pam und Tommy und haben dieses Video geklaut. Und dann haben Pam und Tommy sich mit denen außergerichtlich geeinigt. Und zwar mit der Folge, dass dieses Video weiterhin im Netz gezeigt werden darf.
Ach echt?
Ja. Wie ist das denn wohl passiert? Also irgendwie haben die dann auch gedacht, na, das ist eigentlich geil, wenn man uns überall sieht. Also wirklich komisch. Aber ja, so war das tatsächlich interessant 1980, was man damals noch so alles gemacht hat. Ich bin jetzt sehr gespannt, was für einen Drink du hast zu diesem Jahr.
Ich habe gar keinen speziellen zu diesem Jahr. Achso. Wir haben letzte Woche schon von meiner Schwester erzählt. Und wir gucken jetzt mal, wie gut das Verhältnis zu meiner Schwester ist. Sie hat mir nämlich zu Weihnachten hier Mahonenlikör aus Berlin geschickt. Und da ich keine Freunde habe und diese Packung nicht aufkriege und ich weiß, mit wem ich das sonst guten gewisses trinken
kann. Das habe ich schon ganz oft gedacht, dass du den Scheiß, den du mit deinen echten Freunden nicht trinken willst, hier mitbringst zum Podcast und ich das aufsaufen muss, damit es bei dir nicht vergammelt.
Nein. Flaschen mit Golfbällen drin, ja, sind doch nur für meine allerbesten Freunde reserviert.
So, ich bin sehr gespannt. Das
sieht ich auch.
Echt fies aus.
Es ist hier so ein bisschen so Jägermeister-Konsistenz.
Und Farbe auch. Pfui Teufel, aber riecht gut. Das ist in Ordnung. Also, dann würde ich sagen, wollen wir mal starten, weil ich glaube, wir haben eine Menge vor, musikalisch.
Ja, ich will diese Diskussion, weil sie auch müßig ist, nicht am Anfang gleich führen, aber wir haben ja mal gesagt, 91.
Das größte Musikjahr aller Zeiten.
Vielleicht wäre auch 1980, wenn es da schon MTV gegeben hätte. Also von dem, was ich hier auf meinem Zettel habe, ich weiß nicht, soll ich einfach mal runterrattern oder machen was?
Nee, machen der Reihe nach.
Machen wir mal der Reihe nach. Also wichtig ist vorneweg, bevor ihr jetzt schon abgeschaltet habt, wir reden heute nicht über AC/DC Back in Black,
nur
da haben wir eine eigene Folge. Aber natürlich, um zur Einordnung dieses musikalischen Jahres, darf man natürlich das nicht hinter den Tisch fallen lassen.
Nein,
und dass das kehren. Natürlich auch in dem Jahr rausgekommen ist.
Und können wir ja noch kurz zusammenfassen. Es ist bis heute das erfolgreichste Rockalbum aller Zeiten, über 70 Millionen Mal verkauft. Wir haben unsere Sonderfolge dazu. Aber man muss eben sehen, dass damals eine Band wie AC/DC auf der Kippe stand, die Highway to Hell gerade rausgebracht hat, was sie endlich auch weltweit bekannt gemacht hat, außerhalb von Australien und Teilen von Europas, endlich der Durchbruch in den USA gewesen ist. Dann der Sänger gestorben, man hat so einen alten Fan, so einen riesen Fanboy zum neuen Sänger gemacht mit Brian Johnson und der hat dann quasi eine Ode an sein großes Idol Bon Scott gemacht mit Back in Black. Es ist bis heute nicht ganz klar, wie viele der Songs Bon Scott schon vorher mitgeschrieben hat. Was klar ist, es ist ein Riesenerfolg geworden und es ist quasi die Wiederauferstehung von AC/DC und eben eins der wichtigsten Alben aller Zeiten.
Und wie ich mal in einer Kritik gelesen habe, ich glaube, so Songs wie Back in Black oder You Shook Me All Night Long oder Hell's Bells kannst du auch auf einer Techno-Party heute anspielen oder was auch immer. Das sind einfach Hymnen, die natürlich auch das Überleben und auch die Jahre der musikalischen Darberei, muss man ja auch mal ehrlich sagen, eine Zeit lang waren diese AC/DC-Alben zwischendurch ja auch nicht so überragend, dazu geführt haben, dass man als Fan das natürlich gerne verziehen hat, weil man wusste, was an Potenzial einfach da ist.
Hör mal, das schmeckt richtig gut.
Das mir schmeckt ist es ein Tick zu süß.
Ja, aber es schmeckt ein bisschen wie dieser Klunche-Schnaps, den wir auch schon mal
hatten. Stimmt, ja. Es ist so Mahonienlikör. Ja. Also,
ich finde es super.
War kein böses
Nö, ist in Ordnung.
Likör aus Neuköllner Wildfrüchten.
So, möchtest du mal den nächsten Schritt wagen, was 1980 angeht? Was steht
also,
bei dir?
Auf jeden Fall habe ich mir aufgeschrieben, Motorhead Ace of Spades.
Ja.
ein, wie ich finde, eins der wenigen, also ich bin ja ein großer Motorhead-Fan, aber ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe nur zwei Motorhead-Alben, die ich wirklich gerne von A bis Z durchhöre. Und das ist Ace of Spades und das ist das Inferno-Album. Und ein bockstarkes Album, saugeil, lustigerweise das Foto in Wildwest-Manier irgendwo in einem Steinbruch in England aufgenommen. Kann man, wie ich finde, von vorne bis hinten durchhören und hat natürlich auch ein bisschen so wie bei AC/DC Motorhead auch einen Kultstatus eingebracht, den sie wahrscheinlich ohne dieses eine mega starke, krasse Album gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die Band so lange bis irgendwie, wann war ich das letzte Mal auf dem Konzert, 2017 oder 2016 oder wann auch immer er gestorben ist, diesen Kultfaktor hätten sie, glaube ich, ohne dieses mega starke Album gar nicht gehabt.
Jetzt sind ja, AC/DC ist ja wirklich eine Band, die auch von mehreren lebt, als nur vom Frontmann. Du als Riesenfan bei Motorhead, würdest du sagen, Motorhead ist Lemmy? Ohne Lemmy geht Motorhead nicht, richtig?
Ja. Ja, also haben sie auch sofort gesagt, geben sie auf. Ich muss auch ehrlich sagen, das grenzt so ein bisschen an Gotteslästerung, aber ich weiß, ich war auf dem drittletzten Konzert von Lemmy und da hat man schon stark gemerkt, dass eben diese ganze Musikmaschinerie, die da dranhängt, also da war dann schon irgendwie ein Drum-Solo von 10 Minuten, wo sie ihn hinten, glaube ich, unter Sauerstoff getan haben und noch ein Gitarrensolo von 8 Minuten. Also man einfach gemerkt hat,
der braucht Pause.
Er baut stark ab und deswegen, also das ist so, also es gab ja viele Umbesetzungen auch in der Band, aber Lemmy war die Konstante und du merkst es ja auch jetzt, dass was da gemacht wird, also es werden jetzt 1000, die so Trottel wie ich auch kaufen, irgendwelche Gläser, Becher, Boxsets ja. Oder so, aber es gab niemals an einer Idee irgendwie nur dieses Ding weiterzumachen. Ne? Also nee. Das funktioniert nicht.
Ich bin bei Motorhead ja nur über so Basiswissen mit dabei. Was ich halt krass finde ist, dass der hat ja alles mitgenommen. Dass der überhaupt 70 geworden ist, ist ja ein Wunder. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also der hat ja alles durchgefeuert, was nur ging. Ich meine, der hat schon ganz früh gesagt, er hat mal mit seinem Sohn die Frauen getauscht und so. Wusstest du, dass der mit 4 Jahren sich mal ohne Betäubung 10 Zähne hat ziehen lassen? 10 Zähne mit 4 Jahren ohne Betäubung. Da nee, weißt du Bescheid. Ich wusste auch nicht, dass, also habe ich auch letztens gelesen, dass er Roadie bei Jimi Hendrix war.
Ja, genau, er war Roadie bei Jimi Hendrix und hat da irgendwie dann auch, habe ich in, ich weiß nicht, ob es Biografie oder ich habe so ein paar Bücher von ihm gelesen, deswegen verschwimmt das alles, aber da hat er auch erzählt und da schwört er bis heute drauf, er war zwar auf LSD, aber das hatte nichts mit LSD zu tun, nein, dass er ein UFO gesehen hat. Da schwört er bis heute drauf.
Aber was ich glaube ist, dass er gesagt hat, er hat da festgestellt, dass er nie so gut wird Gitarre spielen können wie Jimi Hendrix und deshalb gesagt hat, dann lasse ich es ganz und steige um auf Bass.
Das weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall Roadie und hat dann ja mit dieser Hawkwind oder ja. Hawkwind oder wie auch immer man das ausspricht, die überhaupt nichts für mich ist.
So Space Rock, ne?
Ja, also ich glaube,
die haben dann aber einen Song gemacht, der Motorhead hieß.
Genau, und Motorhead ist ja eigentlich ein, wie sagt man denn, ein Slangbegriff für jemanden, der auf Koks ist, ne? Ja. Oder auf Speed. Lustigerweise, aber ich glaube, das ist alles auch für die meisten, aber wir können es ja trotzdem erzählen, unser gefährliches Halbwissen. Weißt du, warum er Lemmy heißt?
Das wollte ich dich auch gerade fragen, ja, Lemmy some Quarters.
Ja, genau.
Ja, weil er immer so genuschelt hat.
Weil er immer so genuschelt hat und immer am Geldautomaten saß und am Spielautomaten und Geld brauchte. Lustigerweise habe ich einen Arbeitskollegen, der tatsächlich mit ihm auf Tour war.
Geil.
Alex, ich weiß nicht, ob er uns mal hört mittlerweile, war Schlagzeuger bei der Band Thunderhead aus Hannover und die waren mal Vorband von Motorhead und der hat gesagt, ein unglaublich netter, zurückhaltender Typ, der eigentlich mehr oder weniger nur, also dieses Klischee, ne, dieser Rocker, dass er das irgendwo schon war, aber eigentlich eher immer im Backstage irgendwo allein mit seinem Whisky an der Bar saß und natürlich irgendwie sich die Mädels angeguckt hat und Glücksspiel gemacht hat, aber gar nicht so dieses Outgoing hatte und nee, sehr, sehr sympathisch war. Wie gesagt, dieses Album von damals, jeder, der irgendwie auch sagt, irgendwie ich kenne nur diesen einen Song, hört euch mal das ganze Album an. Ich finde, das ist sehr geil, kann man sehr gut von A bis Z durchhören.
Und ich denke, dann kommen wir vom einen Motherfucker zum nächsten von 1980 und das ist Ozzy Osbourne.
Ja.
Ne? Weil Ozzy Osbourne hat eben auch 1980 durchaus geprägt durch Crazy Train, hat er ja solo gearbeitet, ne, ohne Black Sabbath und hat eben diesen Song rausgebracht, das einen Gitarrenriff hat, was die 80er geprägt hat wie kaum ein anderes, das von Randy Rhoads, der es gespielt hat und dann ganz, ganz tragisch ja auch ums Leben gekommen ist, 1982 glaube ich, Da sind die ja irgendwie, haben die Pause gemacht mit ihrem Tourbus und der Busfahrer hat zu Hause angehalten und gesagt, hier übrigens, ich habe auch einen privaten kleinen Fliegerhorst, wollt ihr dir mal angucken, können wir mal einen Probeflug machen. Und dann ist er mit dem einmal um diesen Flieger geflogen. Das Blöde war, die wussten A nicht, dass er auf Koks war und B, dass er seine Lizenz schon verloren hat. Und Ozzy hat gesagt, nee, ich hau mich in den Bus und penne mit Sharon. Und der Dude war so knatter, der ist mit seinem Flugzeug voll gegen den Tourbus geballert und hat Ozzy geweckt. Und danach sind sie abgestürzt, das Ding ist explodiert und Randy Rhoads war tot. Aber es ist eins der größten Riffs überhaupt, dieses Crazy Train. Und man muss sagen, dass das auch für Ozzy Osbourne so eine Art Wiederauferstehung war. Ne, das war nämlich so, das hat 1979 angefangen. Und da war es in einem sehr schicken Le Parc Hotel in Hollywood, ein total verlotterter Typ, den wollten die alle schon rausschmeißen, haben sie gesehen, das ist der komplett aufgepumpte Ozzy Osbourne, hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen, weil ja Black Sabbath ihn rausgeschmissen haben, wegen seiner ganzen Drogenprobleme und hat sich da eine Suite gebucht, die er sich aber gar nicht mehr leisten konnte, weil er sein ganzes Geld verpulvert hat und es war wirklich so, dass er in diesem Zimmer vor sich hin vegetiert ist und es hat ihn, sich niemand mehr für ihn interessiert, sein Geld war weg, alles war weg. Drogen ohne Ende und es war, eigentlich dachten die, der geht uns jetzt hier langsam von der Fahne. Aber der Einzige, den immer wieder getroffen hat, war sein Dealer. Und dann haben so ein paar Kumpels, nämlich Randy Rhoads und noch zwei, drei andere gesagt, pass auf, bevor deine Karriere jetzt hier zu Ende ist, probieren wir es noch einmal mit dir, wenn du versprichst, dass du durchhältst, dass du aufhörst mit der Scheiße. Und haben dann eben dieses Album mit ihm aufgenommen, wo Crazy Train dann drauf war, was dieses durch dieses Riff eben die ganzen 80er wirklich sehr, sehr beeinflusst hat. Und als Randy Rhoads dann gestorben ist, hat Ozzy eben auch geschworen, dass er jetzt wirklich aufhört mit den ganzen Drogen und so. Es hat nicht so ganz geklappt. Aber für ein paar Jahre hat er es dann hinbekommen. Und es war wirklich so ein Moment, wo es auch eben heftig auf der Kippe stand. Nicht nur bei AC/DC, sondern auch bei Ozzy Osbourne, wenn man sich das mal überlegt, dass eben 1980 auch hätte das Ende von AC/DC und das Ende von Ozzy Osbourne hätte bedeuten können.
Was ich ganz spannend finde, du sagst jetzt, was ein Riff, was die 80er geprägt hat. Ich finde auch, dass es, man erkennt ja sowas immer irgendwie, ne, was wir in der letzten Folge auch hatten, ob das sozusagen die Zeit überdauert. Super Bowl, auch da wird häufig zwischen zwei Spielzeugen ziehen, wenn so ein wichtiger Spielzug ansteht, dieses Riff von Crazy Train eingespielt, weil es einfach wirklich so, ne, und das meine ich, das ist zeitlos. Also da habe ich nie das Gefühl, irgendwie, oh, das ist ja aus den 80ern oder denke so, das klingt jetzt abgenudelt oder irgendwie auch von der Produktion oder so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das nicht funktioniert heute. So, und deswegen einfach mega, ne?
Ja, absolut.
Und ich war ja nie so ein Black Sabbath-Fan, aber wenn ich es richtig sehe, Heaven and Hell ist das erste Album mit Dio.
Ja.
Das habe ich auch durchlaufen lassen. Deswegen, was ich letztes Mal schon meinte, dieses sich in Musik reinarbeiten, finde ich geil.
Überraschend gut.
Ja, kann man sich wirklich gut anhören.
So ging es ja auch quasi allen damals. Da hat jeder gesagt, pff, im Leben wird das nix. Der Rainbow-Typ, ey. Und dann ist das richtig durchgegangen, das Ding.
Genau. Und also da sind wir dann ja schon irgendwie bei 3, 4 mega krassen Alben, die in dem Jahr rausgekommen sind.
Wir haben gerade erst angefangen.
Genau. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, Judas Priest, British Steel.
Ja, heftig.
Ist auch aus dem Jahr.
Boah.
Lustigerweise, nur kleiner Funfact da am Rande, da sind in dem Album wohl auch ganz viele, wie sagt man so, zersplitternde Gläser, Roboter etc. Und weil sie aber damals noch keine Computer-Samples hatten, haben die das alles im Studio tatsächlich
kaputt geschmissen.
Sachen kaputt geprügelt und
geil.
So. Dann habe ich Band, zu der ich überhaupt gar keine Connection habe. Ich weiß nicht warum, aber ist auch das erste Iron Maiden Album rausgekommen. Also da haben wir jetzt schon mal irgendwie 6 bis 8 Granden der Rockmusik.
Und es kommen ja noch mehr. Es ist auch noch The River rausgekommen von Bruce Springsteen 1980. Wo ich aber allerdings als weltgrößter Bruce Springsteen Fan sagen muss, finde ich überhaupt nicht gut. Ich hasse The River, ich hasse den Song. Der ist viel zu lang, nervig. Einzig gute Nummer, die auf The River drauf ist, ist Hungry Heart. Das ist wirklich geil.
Also finde ich gut. Ich meine, ich hatte das als kleiner Junge war ich großer Bruce Springsteen-Fan, wegen Born in the USA. Und mein Vater mir das Album geschenkt. Ich fand Cadillac Ranch,
ich noch richtig Cadillac geil. Ranch habe ich mir gerade nochmal angehört, weil das der einzig andere Song ist, wo ich sage, ja. Aber auch der ist im Gesamtkunstwerk Bruce Springsteen kackt der weit ab und deshalb The River ist trotzdem ein sehr einflussreiches Doppelalbum gewesen, was er rausgebracht hat 1980. Wir müssen es erwähnen, weil es wirklich auch gut bewertet ist und eins der großen ist aus diesem Jahr. Ich persönlich mag es nicht so gerne.
Ich habe gelesen, ich bin ja nicht so der Bruce Springsteen-Fan, berichtige mich, wenn es falsch ist, sein erstes Number One Album war.
Das kann gut sein, ja. Glaube okay. ich sofort.
Ja.
Weil der Durchbruch war ja gerade erst, das stimmt. Dann muss ich als Queen-Fan natürlich noch Another One Bites the Dust anbringen, was mich absolut geschockt hat. Also der Song ist gut. Es gibt jede Menge Stories zu dem Song, wenn man den verkehrt rumspielt, sind da Messages drin.
Und ach echt, welche denn?
Ja, weiß ich nicht. Pass auf, kann ich dir gleich raussuchen und spiele ich es dir an. Aber was ich heftig finde, wenn man sich mal überlegt, diesen ganzen Songkatalog von Queen, ja, was die alles haben, sind eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, was da alles ist mit Bohemian Rhapsody, mit Don't Stop Me Now, mit I Want It All und so weiter und so weiter. Die erfolgreichste Single aller Zeiten von Queen ist Another One Bites the Dust. 7 Millionen Mal hat die sich verkauft und das eben schon 1980, nur die Single. Das ist wirklich krass und viel und hätte ich im Leben nicht gedacht.
Was ich ganz witzig fand, war, als ich da über das Album so ein bisschen gelesen habe, dass ich so ein paar alte Kritiken rausgesucht habe und da der, wie sagt man, der Tenor war, endlich schreiben sie wieder Songs. Also, dass sie vorher immer so Hymnen geschrieben haben.
Mir ist wieder eingefallen, was es rückwärts heißt. I Like Marijuana. Hört man, kann man da raushören, wenn man es rückwärts spielt. Erzähl du mal weiter, ich such's dir raus.
Ja, also dass das halt irgendwie in einigen Fachmagazinen irgendwie so der Punkt war, wo die gesagt haben, das ist endlich wieder ein richtig gutes Album. Ich glaube, The Game heißt das Album. Ja. Weil sie nicht mehr diesen Hymnenfaktor irgendwie haben, sondern weil sie wirklich wieder vernünftige oder richtige Songs geschrieben haben. Ich habe geguckt, da ist auch
Crazy Little Thing Called Love. Der ist aber geil.
Ja, natürlich ist der geil. Mercury als Elvis Presley Imitator.
München geschrieben. Habe ich die Story schon erzählt?
Ja, hast
in
du schon erzählt.
In München geschrieben.
Die haben wir schon so häufig erzählt. Fast ja. so häufig, wie ich gesagt habe, dass ich The Dirt gelesen
ja,
habe.
Ja, das stimmt.
Aber erzählen Sie gut nochmal.
Nein, nein. Wurde in München geschrieben, im Badezimmer.
Weißt du, dass er in München begraben ist?
Das ist aber nicht bestätigt.
Doch.
Nein.
Also, ich meine schon.
Es soll eine Grabstätte in München geben, ja, aber ob da wirklich sein Original, das ist ja immer noch ein großes Mysterium. Okay. Wo Freddie Mercury jetzt wirklich begraben ist, ob er wirklich in München liegt. Viele sagen auch, er liegt auf einem kleinen Friedhof in Fulham. Bislang ist es noch ein großes Mysterium.
Und wie kriegen wir das jetzt raus?
Das wird jetzt schwierig, aber du kannst ja mal gucken, ob du hier raushörst, I Like Marijuana. I like to smoke, it's fun to smoke marijuana. Nochmal, it's fun to smoke marijuana.
Ja, das ist so wie Agathe Bauer, ne?
Ja,
also
aber,
wenn du dir
aber Marijuana
weißt,
hört man schon, finde ich.
Ja, also es hört sich so an, ja.
It's aber fun to smoke marijuana. Another one bites the dust, rückwärts gespielt.
Mich würde grundsätzlich bei dieser ganzen Rückwärtsspielerei mal eine Sache interessieren.
Macht man das?
Warum sollte man das nicht einfach vorwärts in die Songs einbauen? Also, wo es jeder hört, statt
das ist ja langweilig.
Den 5 bekifften Leuten, die so eine Platte aus Gag rückwärts laufen lassen, nochmal zu sagen, dass es Spaß macht, sich zu bekiffen. Den Sinn verstehe ich nicht.
Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht sollen das nur die Leute erfahren, die sich auch wirklich genug damit auseinandersetzen.
Meinst du, das war ja auch eine große Verschwörung oder was?
Ja, vielleicht.
Ich habe noch ein Album hier auf dem Zettel, was ich nie gehört habe. Ich bin jetzt nur, mir ist es nur aufgefallen, weil es von den Murder Dolls ein Album gibt, Women and Children Last, was eine Hommage an das Van Halen Album Women and Children First ist, was aus diesem Jahr ist. Und Van Halen ist jetzt ja auch keine kleine Band. Also die haben da auch nochmal was rausgehauen.
Siehst du. Und ich bin ja gespannt, was du jetzt gleich empfiehlst oder was du jetzt gleich noch anspielen möchtest. Aber da sind wir ja noch nicht. Dann komme ich noch auf ein Album, was da auch noch rausgekommen ist. Komme ich später. Ich habe noch was Witziges aus 1980. Und zwar ist da ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, der erste deutsche Rap entstanden. Kennst du die Geschichte?
Vom ersten deutschen
Rap? Der allererste deutsche Rap-Song. Pass auf. Und zwar kam 1980 raus. Oh, das wird jetzt lustig. Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Die Sugar Hill Gang mit, ja. Rap, mit Rappers Delight.
Ja, das
pass auf.
I said a hip hop, the hip it, the hip it, the hip, hip hop, you don't stop the rocker, do the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie.
Das war wirklich sehr erfolgreich damals. Und es ist verbrieft. Es haben sich drei Typen an den Tisch gesetzt, eigentlich Radiomoderatoren von Haus aus, und haben den allerersten deutschen Rap gemacht anhand dieses Songs. Und vielleicht erkennst du den einen davon, der diesen Teil singt.
Boomtown Rats, XTC, Devo, Patti Smith, Feel Good, AC/DC, Kiss, Blondie und Auf Slits.
Was?
Ich bin der New Wave Man, Knick-Knack Man, kein Guru, kein Banker, kein Freak. Leg mich nicht auf irgendwas fest, ich hab die Scheuklappen dicht.
Das ist Thomas Gottschalk?
Das ist Thomas fucking Gottschalk und das ist der wirklich anerkannt, steht überall, der erste deutsche Rap-Song überhaupt. Rappers Deutsch heißt er einfach stumpf. Aus 1980 und man fragt sich eigentlich permanent, what the fuck? Weil, also die Jungs
was
heißen,
soll das?
Die Jungs heißen GLS United und es sind einfach die Namen der drei Moderatoren: Thomas Gottschalk für G, Frank Laufenberg L und Manfred Sechshauer S, die sich zu dritt an diesen Tisch stellen. Googelt das mal, guckt euch dieses Video dazu an. Es ist einfach.
Gibt's das bei YouTube?
Ja.
Das lade ich auf unsere Facebook-Seite.
5000 Rappers Deutsch. Es ist wirklich ganz, ganz peinlich. Der erste deutsche Rap 1980 von diesen drei Vögeln.
Ich wollte noch, ich habe auf unserer Facebook-Seite auch sozusagen die Leute gefragt, was ihre musikalischen Highlights waren. Unsere Community, die ja tatsächlich größer ist, als ich erwartet hatte. Und ich habe, bevor wir sozusagen zu den persönlichen und musikalischen Highlights unserer Hörer kommen, habe ich hier noch eins meiner privaten Highlights aus dem Jahr dabei.
Oh, Wo die wilden Kerle wohnen.
Das ist mein Original-Kinderbuch
von
Wo die wilden Kerle wohnen. Ich möchte hier mal meine künstlerische Begabung, hier kannst du mal, habe ich mit Wachsmalstiften einige Verbesserungen in dieser Geschichte vorgenommen.
Das sieht sehr gut aus.
Das hat meine Mutter mir tatsächlich zum 40. aus dem Keller rausgesucht.
Hammer.
Dieses alte Buch, Wo die wilden Kerle wohnen.
Das habe ich von meiner Mama auch gekriegt.
Ich habe mal nachgeguckt, das ist ja auch schon, ich dachte, das wäre auch aus der Zeit.
Nein.
Ich dachte, das ist ja uralt, das ist ja aus den 60ern oder
ja,
so,
ja.
Ne? Wahnsinn.
Krass.
In unserer Community habe ich mal gefragt, ne, musikalisches Jahr und private Highlights. Erstmal eine sehr schöne Anekdote. Elmar hat gesagt, er hat ein Konzert seiner Schülerband im Gymnasium. Das war sein erster Auftritt als Schlagzeuger. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass sein Vater unbedingt wollte, dass er Gitarrist wird, ihm deswegen eine Gitarre geschenkt hat. Und er bei diesem Auftritt der Schülerband aber Schlagzeug gespielt hat, weil er es lieber wollte. Und der Papa offenbar reinkam und irgendwie dicke Backen und große Augen gemacht hat, weil er da eben am Schlagzeug saß. Und er spielt bis heute Schlagzeug. Und
spielt er gut. Ich habe schon mit Elmar zusammen auf der Bühne gestanden. Grüße.
Sehr, sehr große, sehr gute Grüße raus. Und die Idee, das machen wir mal in eine Folge. Ich habe mal in seine Band reingehört. Wir machen mal die Bands unserer Community. Was die für Musik machen. Und dann kommt unser knallhartes, leinhaftes Urteil. Wie im alten Rom. Daumen hoch oder Daumen runter?
Brot und Spiele, ja.
Nico hat noch gesagt, The Clash, London Calling, obwohl das ehrlich gesagt Ende Dezember 1979 rausgekommen ist, 14. Dezember. Also
boah, aber sonst wäre es auch wirklich langsam richtig heftiger Kandidat gewesen.
Genau, aber deswegen ist es in den Verkaufszahlen natürlich in den 80ern ganz oben. Genau, Gero hatte gesagt, die üblichen Verdächtigen, die wir auch hatten, Motorhead, Ozzy, Sabbath, Van Halen, Judas Priest. Noel hat noch zwei Sachen, Stevie Wonder, Hotter Than July und Bob Marley, Uprising. Max hat noch gesagt, Saxon Wheels of Steel.
Das ist auch ein ganz großes Album tatsächlich von Saxon, muss man auch dazu sagen.
Und David hat noch gesagt, Whitesnake Fool for Loving You.
Ja.
Und eine Sache, die ich noch vergessen habe, ein Album, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, Ramones, End of the Century, ist auch in dem Jahr rausgekommen. Also da ist schon jede Menge gute Mucke dabei gewesen. Ich glaube, die Diskussion, ob es jetzt besser als 91 ist,
immer
was
schwierig
gewesen wäre, wenn es da ein Musikfernsehen gegeben hätte, lassen wir mal dahingestellt.
Aber es war ein starkes Jahr, sind wir uns einig.
Bockstark, wie man so schön sagt.
Gut, dann würde ich jetzt mal den ersten Song auf die Liste setzen, nämlich auch von einem Album, was in dem Jahr rausgekommen ist, Departure von Journey. Und da war diese Nummer drauf, die ich euch jetzt gleich anspielen möchte, wenn ich hier die richtige Tastatur finde, dann mag ich nämlich diesen Song wirklich gerne. Anyway You Want It, da gibt's sehr viele, sehr geile Coverversionen von übrigens. Wenn ihr euch das mal anguckt, entweder bei Spotify oder wo ihr sonst unterwegs seid, guckt mal nach Coverversionen von Anywhere You Want It, sind sehr viele sehr, sehr geile dabei, auch Metal-Versionen und so, echt cool.
Ich würde von Motorhead einen Song von dem Album Ace of Spades drauf tun, aber nicht Ace of Spades, weil ich glaube, jeder, der unseren Podcast hört, kennt Ace of Spades, aber einfach nur nochmal als Appell, hört euch mal das ganze Album an, da sind so viele geile, groovige Metal-Rock-Songs drauf und einen, den ich am meisten feiere, der heißt Dance.
Ja, sehr geil.
Kann man gut machen.
Geht nach vorne. Du hattest noch mehr Sachen hier.
Ich habe noch eine Sache, lustigerweise, manchmal schließt sich ja der Kreis. Wir haben uns überlegt, wir machen was über 1980 und ein Song, auf den ich gekommen bin, wirklich aus meinem hintersten Stübchen. Ich muss kurz ausholen.
Hm.
Ich hatte Erweckungserlebnis, AC/DC in meinem Walkman, habe ich schon erzählt. Und ich hatte eine CD mit Metal Oldschool Hits drauf. Ted Nugent, Cat Scratch Fever.
Ja.
Unter anderem auch noch solche Sachen, Whitesnake und all sowas, Danger, Naughty Naughty und so ganz, ganz Blue Oyster Cult, Godzilla Jesus. Und so diese ganzen alten Sachen. Ja. Und ein Song, den ich damals schon richtig geil fand, war von Molly Hatchet, Beating the Odds. Und der, habe ich jetzt nachgeguckt, zufälligerweise ist dieses Album genau 1980 rausgekommen und ich höre ihn bis heute richtig gerne.
Geil. Sehr gut.
Fand ich mega. Und einen letzten, wenn du den noch hast.
Gucken wir mal.
Auch lustigerweise aus dem Jahr, höre ich auch rauf und runter, war mir nicht bewusst, hast du jetzt den Guilty Pleasure oder den?
Ich habe alles, was du willst.
Du hast alles. Oh, das hört man ja sonst auch nur gegen sehr viel Geld.
Das ist Folge 69.
Romantics, What I Like About You, ein Popsong, der aber so punkig klingt, dass ich ihn richtig feiere.
Auch sehr cool, ja.
Gute auch Autofahrmusik.
So ein Guilty Pleasure ist ja das Ding, war am Anfang, glaube ich, schon mit dabei, richtig?
Ja, das muss ich wirklich sagen.
Zum Glück nicht der wilde Westen.
Nee, du hast es in deiner kleinen Collage am Anfang. Wirklich einer der Songs, den ich wirklich gerne höre und man darf es nicht sagen, der kommt auch nicht auf die Liste, ist aber Funky Town. Und du hast gesagt, da hast du noch ein paar Hintergrundinformationen
zu. Nee, ich habe nur gesagt, den habe ich direkt auch damit draufgeschnitten. Okay. Und die Hintergrundinformationen dazu kommen gleich in meiner Fakt vor. Aber das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du 1, 2, 3 auf dem Atü hast, dann ist ja auch niemand dabei, der den Song scheiße findet. Nee. Oder? Also da geht doch auch jede dann mit ab.
Das ist auch irgendwie was man auch mal sagen muss. Jetzt abseits von dieser Mucke, die man jetzt aus unserer Musikrichtung hört. Da waren auch ein paar gute, also ne, sowas kannst du dir heute, finde ich zumindest, ne, wir waren bei der letzten Folge im Irish Pub. Also wenn da beim Karaoke der Song nochmal kommt, da will ich aber den, also wer da nicht rausgeht, der hat die Musik niemals geliebt.
Das
oder?
Stimmt. Und da muss ich jetzt aber von da übergehen in die Fuck Four.
Ja.
Und das ist die Fuck Four, was ich hasse an 1980, ich hasse die deutschen Charts. Ich habe deshalb auch diese Collage am Anfang schon gemacht. Santa Maria, richtig weit oben. Roland Kaiser, der wilde Westen, Truckstop, richtig weit oben. Wir haben gerade festgestellt, was in diesem Jahr alles rausgekommen ist, was in diesem Jahr passiert ist, was in diesem Jahr an Musikgeschichte vorbereitet und geschrieben wurde. Was ist in den scheiß deutschen Charts? War Funky Town 10 Wochen auf Platz 1. Ist das erfolgreichste Lied in den deutschen Charts 1980. Ist Funky Town Platz 2. Ein Country One-Hit-Wonder, Tom Pace, nie wieder einen Song gemacht zu irgendeiner Bergwanderer-Serie in Deutschland. 9 Wochen auf der 1, Maybe, hör dir das mal an, aus 1980. Maybe there's a world where we don't have to run. Maybe. Fuck my life, jetzt mal ohne Scheiß, Deutschland. Was zur Hölle ist da los? Es ist 1980, Another One Bites the Dust ist raus, The River, Bruce Springsteen, Crazy Train, Ozzy Osbourne, wir haben es gerade alles erwähnt, wir haben Ace of Spades mit dabei, meinetwegen die Sugar Hill Gang, ey, Back in Black, hallo deutsche Charts, Funky Town und diese Scheiße, really, Alter.
Ich muss sagen, ich muss leider mich selber so ein bisschen bei der Fuck Four diesmal mit auf die Liste tun, weil ich sagen muss, Der wilde, wilde Westen, ne?
Oh Gott, jetzt mach mir nicht schwach.
Es ist kein Guilty Pleasure, weil ich es nicht höre. Aber ich merke einfach, wir haben, ich arbeite ja ab und an fürs Fernsehen und ein Kollege hat mal eine Matz mit Truckstop gemacht und hat praktisch diesen Song in dieser Matz irgendwie angehuckt. Und deswegen, ne, hat man den dann ein paar Mal so an dem Tag in der Redaktion im Schnitt. Und irgendwie hat er mich gecatcht.
Oh.
Also diese
Fleming, ey.
Ja, ich finde es ja selber, ich kriege ja selber, ich schäme mich ja vor mir selbst.
Zu Recht
so, auch. Zu Recht so. Ist auch nichts, wo ich jetzt nach Hause fahre und mir das anmache. Aber das ist so dieses, eigentlich der Fakt vor ist gar nicht unbedingt, dass ich's, aber dass teilweise diese Musik es ja doch schafft, sich in einen so reinzukrabbeln, weißt du, und man so einen Ohrwurm davon hat. Ganz, ganz furchtbar.
Da spielen wir ja aber direkt schon beide in der gleichen Liga hier, was die deutsche Musik angeht, 1980. Ich habe noch eine Künstlerin, die 1980 auch sehr viele interessante Sachen gemacht hat und die ich wirklich nicht hören kann und die ich wirklich nicht mag, und das ist Kate Bush. Kate Bush hat hier Wuthering Heights und all so ein Kack und Running Up That Hill zum Beispiel, das ich hasse es. Oh, ganz schlimm. Ist so eine richtige Hasskünstlerin für mich. Ich hasse Kate Bush. Also sie kann nichts dafür, aber ihre Musik ist scheußlich.
Ich wollte, das ist jetzt total, total traurig. Privat, ich glaube, wo ich dieses Kinderbuch habe, ich erinnere mich immer an diese Kindsein-Zeit zurück. Und es gibt so viele Leute, die sagen, das war bestimmt, ist total schön gewesen, ne? So im Kinderwagen hin und her gefahren werden und sonst was. Natürlich erinnere ich mich jetzt nicht an 1980, aber grundsätzlich dieses Kindheitsding. Und ich denke immer, ich bin so froh, dass ich nicht mehr in einem Kinderwagen sitzen muss, wenn ich sitzen muss. Ich bin so froh, dass ich nicht mit irgendwelchen Leuten spielen muss, mit denen ich gar nicht spielen will, weil meine Eltern sich gut mit denen verstehen. Ich bin so froh, dass ich nicht dann ins Bett muss. Deswegen bin ich einfach froh, dass diese ganze Kindheit, ne, ich habe da null Romantik oder, also ich verstehe diese wohligen Erinnerungen, die man manchmal hatte, ne, wenn man eingemuckelt irgendwie mit einem Kakao, wetten das noch, no hate so, ne? Aber diese Glamourisierung, diese Faszination, das war so eine tolle Zeit, die ist bei mir null. Ich bin so froh, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe, dass ich entscheide, mit wem ich mich treffe, was ich esse, wo ich hingehe, welche Sportarten ich mache, dass ich Freiheit habe. Und deswegen für mich, das ist fuck vor, ne? Kindheit, Jugend, nee, bin ich völlig raus. Also,
früher war auch nicht alles besser, nee, sagst du. Nee,
war wirklich nicht alles besser. Also,
sehr schön.
Jetzt gehst du ins Bett 19 Uhr oder was weiß ich. Du, The Knight Rider darfst du nicht gucken oder was auch immer. Also bin ich komplett raus. Deswegen, das war meine fuck vor.
Also früher war auch nicht alles besser, damit endet Folge 69. Unser kleines Special zum Musikjahr 1980, was sich anschickt, ebenfalls eins der erfolgreichsten aller Zeiten zu werden. Wir werden im Laufe dieses Podcastes die weiteren Jahre der 80er auch für euch beleuchten und ich denke, da wird noch einiges an Gold mit dabei sein. Hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Viel Spaß mit den anderen Folgen. Hört gerne mal rein auf unserer Playlist Touch Too Much bei Spotify. Da findet ihr jede Menge interessante Mucke, die wir heute ja auch wieder neu befüllt haben. Also auch da bitte gerne mal reinhören. Hinterliked uns ein Kombi bei uns bei Facebook und Instagram, wenn ihr mögt. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche.
Tschüss.